Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, liebe Gäste, heute geht es um ein Thema, was wir alle aus dem Alltag kennen und womit wir trotzdem immer wieder unsere Probleme haben. Lasst uns darum jetzt nun zuallererst auf den Predigtext hören. Der kommt heute aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Abvers 5. Und wir lesen bis 2, Vers 6. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, also Jesus Christus, und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Der Herr segne sein Wort an uns. Meine Predigt trägt den Titel Wahrhaftigkeit durchs Licht. Und ja, wie ihr an den Liedern heute Morgen, an der Psalmlesung, an der Lesung, an dem Lesungstext und auch jetzt eben gerade gemerkt habt, es geht um das Bekennen unserer Sünden und um die Vergebung unserer Sünden. Der Predigttext wurde von dem meines Erachtens gleichen Apostel Johannes geschrieben, wie auch das Johannes-Evangelium, aus der ja unser heutiger Lesungstext stammte. Und Johannes macht hier in Kapitel 1, Vers 5 zunächst eine Aussage über Gott, die er auch schon in seinem Evangelium gemacht hat. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 4, schrieb er über Jesus: In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und nun in seinem Brief sagt er, Gott ist das Licht. Warum macht er das? Nun, ich denke, zum einen ist Johannes vollkommen klar, dass Jesus und sein Vater Gott sind. Aber hier geht es ihm um eine ganz bestimmte Eigenschaft Gottes. Denn Johannes will uns deutlich machen, wie für uns Christen Gemeinschaft mit Gott aussieht und wie nicht. Und dazu macht er zunächst deutlich, wie Gott ist, damit uns das klar wird. Denn sehr oft liegt eine Sünde oder falsches Denken in einem falschen Gottesverständnis begründet. Im Umgang mit Gottes Wort sollte uns nun klar werden und klar vor Augen stehen, dass Gott Licht ist, sagt Johannes. Und das bedeutet eigentlich noch viel mehr. Dass er Licht ist, soll uns auch verdeutlichen, dass Gott rein ist, dass er herrlich ist, hell ist und heilig. Ja, heilig und gerecht, aber auch barmherzig und ja, vollkommen gut. Es gibt nichts Schlechtes, kein Pünktchen Finsternis in ihm. Er ist die Liebe in Person. Das Wesen Gottes enthält nichts als Wahrheit und Heiligkeit. Es wird durch nichts begrenzt. Diesen Gedanken hat der Apostel sich aber nicht irgendwie ausgedacht. Nein, er hat ihn ja von unserem Herrn Jesus Christus übernommen, Vers 5. Von ihm hat er die Botschaft erhalten und das in Übereinstimmung mit dem Alten Testament. Denn bereits in Genesis Kapitel 1, Vers 3 bis 4 heißt es auch über Gott: Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Das Licht war gut. Und der Psalmist sagt über Gott im Psalm 104, Vers 2, Du, der sich in Licht hüllt wie in ein Gewand. Und an anderer Stelle im Psalm 139 in den Versen 11 bis 12 finden wir die bekannten vertonten Verse, die wir gerade eben vor der Predigt gesungen haben. Spräche ich, Finsternis soll mich überfallen und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag, die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Gott lebt im Licht, weil er Licht ist. Daher konnte er auch das Licht für uns Menschen schaffen und von der Finsternis trennen. Licht gibt uns ja Orientierung, es gibt uns Sicherheit. Es ist eine Lebensnotwendigkeit für uns Menschen, aber natürlich auch für die gesamte Schöpfung, für die Tiere und für die Pflanzen. Aber warum schildert uns Johannes Gott hier als Licht? Was soll uns das bezüglich unserer Gemeinschaft zu ihm lehren? Nun, damit möchte ich in den ersten Punkt meiner Predigt einsteigen. Erstens die Wahrhaftigkeit beim Bekennen der Sünden. In den Gemeinden, denen Johannes seinen Brief schrieb, gab es anscheinend Christen, die behaupteten, dass sie als Christen nun nicht mehr sündigen würden und sündigen könnten wohl noch. Und dabei leugneten sie ganz einfach die Existenz und die Bedeutung der Sünde in ihrem Leben. Sie leugneten wahrscheinlich auch ihre sündige Natur. Bereits zu Jesu Zeiten leugnete auch ein junger Mann indirekt Jesus gegenüber, dass er je gesündigt hätte. Ich denke, ihr alle kennt die Geschichte darüber, wie er, ein junger, reicher Mann, behauptete, die Gebote Gottes von Jugend an gehalten zu haben. Matthäus 19, Vers 20. Aber Johannes sagt in unserem Predigttext, am Ende von Vers 6, dass solche Menschen nicht die Wahrheit tun. Das heißt, sie betrügen sich selbst, aber damit auch andere, weil sie meinen, dass sie sündfrei leben können. Sie begreifen nicht, dass vor Gott nichts verborgen bleibt, dass er alles in seinem Licht aufdeckt. Und solche Menschen gibt es auch heute noch, sind auch mir begegnet. Einmal sprach ich mit einer Englischlehrerin, als ich mein Abitur machte, und sie behauptete, christlich zu sein, Christin zu sein. Und als wir dann so weiterredeten, sagte sie, ja, sie hätte nur einmal in ihrem Leben gesündigt. Als kleines Mädchen, als sie mal eine Süßigkeit heimlich genommen hatte und das durfte sie nicht und sie hat dann gesagt, dass sie das nicht gemacht hätte und so weiter und so fort. Sie war aber felsenfest davon überzeugt, dass sie sonst nie gesündigt hätte, dass sie ein guter Mensch sei. Ich fragte sie, ob sie denn in eine Gemeinde geht. Ja, nee, aber Gott wird sie bestimmt annehmen, wenn sie mal tot ist. Also so gut, wie sie gelebt hat. Davon war sie wirklich überzeugt. Ich überspitze das nicht sehr viel. Aber Johannes macht hier deutlich, dass diese Annahme, die manche Menschen haben, schreckliche Folgen haben kann. Denn jeder, der die Existenz von Sünden in seinem Leben leugnet, der beweist damit nur, dass er, sagt Johannes, keine echte und keine ehrliche Gemeinschaft mit Gott hat. Weil er sich selbst und weil er auch Gottes Wesen noch nicht wirklich begriffen hat. Es gab und gibt Christen, die ihre Sündhaftigkeit leugnen und damit eben nur beweisen, dass sie leider keine wahren Christen sind und letztlich nicht errettet sind. Sie befinden sich noch immer in der Finsternis der Welt, aber sie meinen, im Licht zu wandeln, Vers 6. Aber das zeigt nur ihren Stolz. Damit unterscheiden sie sich von den echten Gläubigen, die im Licht und in der Wahrheit wandeln wollen, weil sie vor Gott zugeben, dass sie jeden Tag sündigen. Immer noch. Aber solche Namenschristen, nenne ich sie einmal, beweisen mit ihrer Einstellung nur, dass sie eigentlich ja keine Gemeinschaft mit anderen Christen und auch nicht mit Gott haben. Sie betrügen sich aber nicht nur selbst, sondern eben auch andere Christen und geben ihnen ein falsches Vorbild. Das ist das Schlimme auch hier. Denn wenn solchen Menschen, solchen Namenschristen geglaubt wird und man sie sich als Vorbild nimmt, dann kann man schon sehr bald selber in ein Verhalten verfallen, was auch nicht der Wahrheit entspricht, wo man Gutes mit Schlechtem vertauscht, weil man ja meint, man sündigt nicht, man könnte alles machen. Damals hieß das eben, ja klar, du kannst zur Prostituierten gehen, kein Problem. Du sündigst ja nicht damit, das ist ja nur der Leib. Dein Geist, deine Seele beeinträchtigt das nicht. Solches Denken kann aber, wie gesagt, schlimme Folgen haben. Und es grenzt von einer ehrlichen Gemeinschaft mit anderen Christen und mit Gott aus. Johannes hingegen, er möchte, dass wir Gott als vollkommenes Licht verstehen und dass Gott eben auch in moralischer Hinsicht Licht ist, gut und wahrhaftig, weil er alles Schlechte aufdeckt, nichts bleibt vor ihm verborgen. Und auch der Apostel Jakobus wusste das und schrieb darum in Jakobus 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Johannes und Jakobus schildern Gott als moralisches Licht, der immer gut ist und immer gut bleibt, der die Wahrheit liebt und der sie darum auch verkündigt. Und Gott will auch, dass wir Menschen dies tun und Wahrhaftigkeit, ein Leben in Wahrheit anstreben. Deshalb beschenkt er uns, sagt Jakobus, mit als Gottes Kinder, er beschenkt uns mit Gutem. Das heißt, er befähigt uns, dass wir Gutes tun können. Denn Gott weiß, dass kein Mensch von seiner menschlichen Natur aus gut und vollkommen ist. Wir haben es ja auch in der Lesung gehört, dass Jesus den Jüngern und auch uns Christen seinen Heiligen Geist zusprach, dass er ihn senden will, der uns befähigt zum Guten. Ja, denn Gott weiß, dass kein Mensch wirklich gut ist und auch nicht nur seine Taten, sondern auch sein Denken manchmal nicht gut ist. Das brachte auch den Apostel Paulus in Römer 3, Vers 23 auf den Punkt. Denn dort heißt es, denn alle Menschen haben gesündigt und sie verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Jeder Mensch lügt, besonders wenn er in die Enge getrieben wird. Das weiß auch die Polizei. Oft sind es Notlügen, mit denen wir versuchen, uns geschickt aus einer problematischen Situation herauszuwinden, uns zu befreien. Man lügt auch, weil man versucht, Probleme zu verhindern, dass aus dieser kleinen Geschichte noch etwas Größeres wird, damit man Harmonie beibehalten kann. Oder weil man sich einen Vorteil erhofft und weil einem Dinge einfach peinlich sind, wenn sie herauskommen. Aber wer dann noch seine Lüge und seine Sünden vor Gott, ja und letztlich auch der Welt, leugnet, der behauptet letztlich, dass Gott lügt, wenn dieser das Gegenteil behauptet, Vers 10. Oder andere, sie versuchen zumindest ihre Schuld zu entschuldigen, indem sie ihre Schuld auf andere schieben oder aufgrund der Lebensumstände rechtfertigen wollen. Ja, die Situation war so und so, es ging eben nicht anders. Das haben schon Adam und Eva im Paradies versucht. Ja, heute geht der Mensch, ja die ganze Gesellschaft noch viel weiter mit ihrer Art und Weise, mit Gott umzugehen, indem sie gleich die ganze Existenz Gottes leugnen und sie als eine Erfindung des Menschen deuten. Und so flieht der Mensch vor der Verantwortung Gottes. Aber wir Christen wissen, das ist nicht möglich. Kein Mensch kann vor seinem Schöpfer fliehen. Niemand kann sich vor dem Licht Gottes verbergen. Wer das glaubt, der betrügt sich selbst. Sprüche 28, Vers 13 sagt über solche Menschen: Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Johannes sagt das Gleiche wie Sprüche 28, Vers 13. Und darum fordert er uns auf, im Licht zu wandeln. Ja, aber wie sollen wir uns das vorstellen? Wie kommen wir zu einem Leben in Wahrhaftigkeit? Nun, nicht indem wir unsere Sünden leugnen. Dadurch würden wir gleichzeitig behaupten, wie gesagt, dass Gott ein Lügner ist. In Vers 10 haben wir das gesehen. Aber zunächst ist es notwendig, dass Gott uns überhaupt erst einmal durch das Licht seines Wortes begegnet und uns von unserer Sünde überführt. Dazu müssen wir begreifen und zugeben, dass wir eben im Unrecht sind gegenüber Gott. Auch wenn wir manchmal versuchen, Sünde zu entschuldigen oder wenn wir gar nicht das verstehen, dass das, was wir manchmal tun, Sünde ist, wenn wir das gar nicht erkennen. Aber Gott will, dass wir uns unter sein Wort stellen, dass wir seinem Wort mehr Recht geben als unseren Gedanken, unseren Gefühlen über Gottes Wort. Und das heißt es, in der Wahrheit Gottes zu leben. Gott mehr Recht zu geben als sich selbst. Zu oft reden und handeln wir nicht zur Ehre Gottes, sondern zu unserem eigenen Nutzen. Wenn wir mit unserem Ehepartner oder unseren Familienangehörigen oder Freunden oder Glaubensgeschwistern streiten, dann bedenken wir oft nicht, dass wir doch zur Ehre Gottes reden sollen. Nein, wir reden dann oft zu unserer eigenen Nutzen, für unsere eigene Ehre. Wir vergessen dabei oft ganz schnell Gott und wollen einfach nur Recht haben. Wir wollen selbst gut dastehen. Aber das offenbart nur unseren Stolz. In der letzten Bibelstunde haben wir über dieses Thema auch gesprochen. Oder wenn wir jemandem die Wahrheit sagen müssen, dann meinen wir ihn, meinen wir, dass wir ihn durch die Wahrheit auf den richtigen Pfad bringen. Das stimmt auch, aber wenn wir diese Wahrheit lieblos aussprechen, nicht nur durch den Ton, sondern auch wie wir die Worte wählen und so weiter und so fort, dann ist das, was wir sagen, wie tönendes Erz und eine missklingende Schelle, wie es im Hohelied der Liebe im 1. Korinther 13, Vers 1 heißt. Die Wahrheit entspricht dann nicht der Art und Weise, wie Wahrheit aus Gottes Sicht vermittelt werden sollte. Und dann kann durch Lieblosigkeit aus einer Wahrheit eine Lüge werden. Weil es nicht im Geist Gottes und nicht im Geist der Liebe gesprochen wird. Und damit leider nur allzu oft Ablehnung, Lehnung verursacht. Und wir Christen sollten also schon bevor wir Gespräche führen oder zumindest während wir ein Gespräch führen oder diskutieren, versuchen uns zu trainieren, dass wir darüber nachdenken, wie wir etwas sagen, wie wir etwas vermitteln. Wir sollten bedenken, dass wir eben leider viel zu schnell dazu neigen, Gottes Ehre zu vergessen, sein Vorbild der Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Gerechtigkeit zu vergessen und unsere eigene zu suchen. Das sollte uns bewusst sein. Und darüber sollten wir nachdenken, wenn wir das nächste schwere Gespräch führen, wo wir wissen, hier muss ich mal mit einem Familienmitglied, einem guten Freund oder Glaubensgeschwister, Bruder, Schwester reden über ein wichtiges Thema. Und darum schrieb Jakobus in Jakobus 1, Vers 19 bis 20 auch: Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wir sollen also langsam reden, aber schnell hören. Das heißt, wir sollen mehr hören als reden. Und besonders auf Gottes Wort sollen wir hören, weil wir gerade durch Gottes Wort von unseren Sünden überführt werden. Wenn wir lesen, was Gottes Wille ist, dann verstehen wir, wie wir diesem Willen manchmal widersprechen und zuwiderhandeln. Und wenn Gottes Geist der Wahrheit wirklich in uns ist, dann werden wir Gott gegenüber auch unsere Sünden bekennen. Und das mindestens so oft, wie wir realisieren, dass wir gesündigt haben. Das allein ist die Lösung für unser Problem mit unseren Sünden, dass wir sie bekennen. Und darum zitieren wir zum Beispiel auch vor dem Abendmahl oder nach der Beichte den Vers 9 unseres Predigttextes. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir zitieren ihn, damit wir über unsere Scham und über unsere Sünde hinweg zu Gott sehen, dessen Verheißungen wir ja an uns annehmen sollen und ihnen glauben sollen, denn sie sind wirklich glaubwürdig, weil Gott Licht, weil er Wahrheit ist. Gott ist eben uns gegenüber treuer als wir ihm gegenüber. Er ist gerechter als wir, die wir uns manchmal so sehr in unserer Selbstgerechtigkeit baden und uns über unseren sündigen Bruder, unsere sündige Schwester erheben, weil wir meinen, er sei in dieser und jener Hinsicht schlechter als wir. Aber in anderer Hinsicht ist es manchmal genau andersrum. Dabei sind wir vor Gott genauso sündig wie derjenige, der an uns gesündigt hat, nur vielleicht an anderer Stelle. Aber Gott ist eben anders als wir und das macht er in Vers 9 deutlich. Wir brauchen unsere Sünden nicht vor Gott leugnen um vor ihm bestehen zu können, um vor ihm gerechtfertigt zu werden. Genau das Gegenteil ist ja der Fall. Aber in unserer Gesellschaft läuft das zumeist genau andersherum. Aus menschlicher Sicht ist das Quatsch. Um möglichst gut vor anderen dazustehen, verteidigen wir unsere scheinbaren Fehler und Unzulänglichkeiten sehr, sehr schnell. Ob nun in der Familie, hier in der Gemeinde oder auf der Arbeit ganz viel oder selbst beim Sport mit anderen. Wir versuchen, unsere Schuld wegzureden oder wegzulachen, wie ich oft in meiner Jugend, und uns damit zu rechtfertigen. Ist ja alles nicht so schlimm. Aber Johannes sagt in Vers 8, dass man sich dadurch nur selbst betrügt. Und so ist leider das Herz des Menschen. Darum heißt es in Jeremia 17, Vers 9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Und die Antwort gibt der nächste Vers. Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Und die Nieren, sie stehen in der Bibel ganz, ganz oft für das Gewissen des Menschen. Also, bei Gott läuft das ganz anders als in der Welt. Er will, dass wir unsere Sünden bekennen und offenlegen. Und dann sagt er uns etwas Wunderbares zu. Und darum soll es nun noch genauer in meinem zweiten Predigtpunkt gehen. Zweitens, die Vergebung nach dem Bekennen der Sünden. In unserem Herzen haben wir Christen ein Verlangen nach Vergebung. Ja, jeder Mensch hat das eigentlich. Aber manchmal meinen wir, dass Gott uns nicht vergeben könnte, weil unsere Sünden so einzigartig und so groß und so schwer sind. Und wir so besonders schlecht. Dann fällt man von der anderen Seite des Pferdes, wie man so sagt. Aber diese scheinbare Demut ist wiederum nur versteckter Hochmut. Es ist auch Stolz gegenüber Gott. Denn man meint, dass man selber noch gerechter ist als Gott. Und manchmal fällt es Christen schwer, den Worten aus Vers 9 einfach zu vertrauen. Und daher sprechen Pastoren oder Älteste nach der Beichte der Sünden die Vergebung der Sünden ganz deutlich zu. Denn manchmal können auch Christen die Vergebung Gottes für sich selbst nicht mehr richtig erkennen. Und dann brauchen sie diesen besonderen Trost und besonderen Zuspruch, den die Ältesten im Namen Gottes geben dürfen. Das ist vollkommen okay. Aber dieser Zuspruch gilt dann trotzdem nur denen, die natürlich zuvor wirklich in ihrem Herzen Gott ihre Sünden bekannt haben. Es reicht nicht einfach, dass man im gleichen Raum ist und dass man örtlich anwesend ist bei dem Zuspruch der Sündenvergebung. Geschwister, uns soll bewusst werden, dass Gott treu und gerecht ist und uns gern unsere Sünden vergibt. Beispiele finden wir dafür genug in der Bibel. Wir haben es auch in dem Psalm 32 schon gehört. Die Vorgeschichte dazu geht über König David. David hätte gesteinigt werden müssen für die Sünde, die er begangen hat. Er hat Ehebruch begangen und einen Mord. Daher versuchte er, seine Tat zu vertuschen. Seinen Ehebruch, indem er den Mann auch noch töten ließ. Aber Gott ließ ihm keine Ruhe. Und sein Bußpsalm lässt erkennen, dass dort in Vers 4 bis 6 heißt, es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch vor deinem Zorn, nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Denn meine Verschuldungen gegenüber meinem Haupt, wie eine schwere Last sind sie, zu schwer für mich. Meine Wunden stinken und eitern um meiner Torheit willen. David schlug sein Gewissen, sodass er es körperlich spürte. Heute nennen wir das psychosomatische Störungen. Und so sucht Gott David heim durch den Propheten Nathan. Und daraufhin beugte sich David, was er dann im Psalm 32, Vers 3 folgende deutlich machte. Als ich verschwieg, da verfielen meine Gebeine, durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Selah. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Selah. Gott führte David, Gott führt uns Menschen dazu, wahrhaftig und ehrlich ihm gegenüber zu werden. Dann stimmt der Mensch auch mit Gott wieder überein und gibt ihm Recht. Das ist das Schöne, dass wir ja gar nicht unsere eigene Gerechtigkeit durch unser eigenes Können erwirken müssen und verdienen müssen. Nein, das ist seit dem Kommen Jesu vorbei. Denn im Glauben erlangen wir die Gerechtigkeit Christi durch sein Blut. Und Christi Blut und Opfer ist stark genug für die Sünden der ganzen Welt, nicht nur für dich und mich, sagt Johannes. Darum sprach auch der Täufer Johannes über Christus als das Opferlamm für unsere Sünden. Und der Apostel Johannes schreibt uns das alles, damit niemand in Sünde andauernd weiterlebt. Denn das wäre ja schrecklich, wenn wir einfach so weiter sündigen, ohne nach der Vergebung Gottes zu fragen. Und wo wir doch so einfach die Vergebung Gottes erlangen können. Und wenn ein Christ trotzdem sündigt, das ist ein weiterer Punkt, dann ist das immer wieder wie ein Einzelnes in Sünde fallen zu verstehen. Es macht uns nicht mehr komplett unheilig, nein. Trotzdem sollen wir weiterhin, auch wenn wir in Sünde fallen als Christen, auf Christus blicken, der uns ja dennoch liebt und unserem Vater im Himmel. Wir dürfen auch dann Gottes vergebender Kraft mehr vertrauen als unseren zweifelnden und selbstgerechten Gedanken. Unser Glaube und der Heilige Geist hat uns Christen zu Gottes Kindern gemacht. Nicht unsere Taten, unser Glaube. Wir haben also festgestellt, dass alle Menschen, also auch Christen, immer noch sündigen. Wer das bestreitet, der lügt, sagt Johannes. Und nur durch das Bekennen unserer Sünden erlangen wir Vergebung. Aber wer in Kapitel 2 nun weiterliest, Vers 1, der könnte über die Aufforderung des Apostels ins Wundern geraten. Denn da ermahnt er uns nun dazu, dass wir nun nicht mehr sündigen sollen. Ja, wie nun? Gerade eben hat er doch gesagt, dass ich das nicht kann. Aber Johannes möchte nun noch einmal, ich sag mal, die andere Seite der Medaille aufzeigen. Er will nämlich auch deutlich machen, dass abgesehen von unserer erlebten Realität wir dennoch nicht aufgeben sollen, dem Vorbild Jesu Christi zu folgen. Unser Ziel soll es sein, Gottes Gebote zu halten, auch wenn wir das nicht immer schaffen. Sollen wir dennoch danach streben? Wenn wir das von Herzen versuchen, dann beweist uns das wiederum, dass unser Glaube echt und wahrhaftig ist. Aber das ist dennoch nicht absolut zu verstehen. Denn ein Christ muss gleichzeitig vor Augen haben, dass er die Gebote Gottes eben nicht vollkommen halten kann. Es sind eben die zwei Seiten einer Medaille. Diese Spannung, die da entsteht in unserem Leben, die müssen wir als Christen aushalten. Auch wenn es uns manchmal schier zerreißt. Gottes Gebote halten heißt also zuerst, wahrhaftig zu sein gegenüber Gott und natürlich auch gegenüber der Welt, indem wir unsere Sünden zugeben. Und wer das wiederum erkannt hat, der wird nicht leichtfertig mit den Geboten Gottes umgehen. Nach biblischem Verständnis gibt es daher keinen Widerspruch zwischen dem Glauben und der Tat, wie es ja Jakobus ausführlich in seinem Brief beschreibt. In dieser Gesinnung Christi, in der Gesinnung Christi leben, heißt auch, nach den Geboten Gottes zu leben. So folgen wir Christus nach. Aber das folgt nur der Vergebung nach und trifft uns nicht als erste Bedingung, um errettet zu werden. Die erste Bedingung ist, dass wir glauben. Und so bleibt unsere Verteidigung durch das Evangelium stärker als die Verurteilung durch das Gesetz. Und für unsere Beziehung zu anderen Menschen heißt das letztlich, dass wir heute und in der nächsten Woche noch einmal bedenken sollten, wofür wir vielleicht irgendwelche verhärteten Beziehungen haben. Sollten überlegen, wo wir vielleicht doch noch einmal den Weg der Vergebung anstoßen können. Den Weg der Versöhnung. Auch wenn wir nicht selber die Verursacher des Streites war. Manchmal ist es notwendig, dennoch als Erster um Verzeihung zu bitten und so die Bitterkeit des anderen durch Liebe zu überwinden. Schließlich vergibt uns Christus ja auch immer wieder und er stößt diese Vergebung in uns an, indem er unser Herz mit seinem Wort berührt, damit wir Buße tun. Und so überwindet er auch unsere harten Herzen immer wieder. Denn es ist doch so, nichts hindert unsere Gemeinschaft als Christen, auch in unserer kleinen Gemeinde, mehr als die Sünde, die geleugnet wird. Möge Gott uns unsere Sünden immer wieder offenbaren und sie uns vor unseren Augen deutlich werden lassen, damit wir aufhören, nach der Gerechtigkeit, nach unserer Gerechtigkeit zu suchen und dass wir anfangen, nach der Gerechtigkeit unseres Herrn immer mehr zu streben. Und der Friede Gottes, der all unsere Vernunft übersteigt, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.